Ein wunderschönes Lied, gesungen und gespielt von meinem Lieblingssingteam mit einem wunderschönen Bild. Und ich kann diese Gedanken von Hartmut Heidt nachvollziehen. Manchmal ist es so. Da hat man den Eindruck, wo ist eigentlich oben, wo ist eigentlich unten? Was gilt eigentlich? Gibt es überhaupt einen Anker? Und wie gut, sich dann vergewissern zu können. Übrigens, so ein Anker ist ja so ein Ding, was Halt gibt, ne? Meistens Schiffen. Das Spannende ist aber, den Anker siehst du nicht. Wenn er wirklich Halt gibt, siehst du ihn nicht. Wenn er irgendwo im Hafen rumliegt, ist er meistens rostig, wird überarbeitet oder ist nur noch Museumsteil. Aber da, wo er seine Arbeit tut, siehst du ihn nicht. Da ist er irgendwo tief auf Grund im Meer und gibt dem Schiff, das oben drüber sitzt, Halt. Die einzige Verbindung des Schiffes zum Anker ist die Kette. Und um zu gucken, ob dieser Anker auch wirklich hält, muss man an der Kette ab und zu mal rütteln. Hast du gut gemacht, Hartmut. Rüttel mal dran und du wirst spüren, da ist der Anker. Anfang und Ende, das große Ziel. Für mich ein Anker immer wieder das Evangelium, die gute Botschaft Gottes, die gute Nachricht, dass Jesus in seiner Liebe zu uns gekommen ist und in seiner Liebe für uns da ist. Deswegen neues Jahr, neuer Text. Ich möchte Sie einladen zu starten mit einer kleinen Reihe aus Texten des Johannesevangeliums. Und ähnlich wie wir es vor Jahren hatten, ist meine Idee, die nächsten 3-4 Jahre immer wieder in kleinen Blöcken durch das Johannesevangelium hindurch zu predigen. Von daher meine Ansage, analog zu der kleinen Buchwerbung von Hartmut Heidt, Johannesevangelium. Johannesevangelium, genauso spannend wie Dan Brown, nur mit einem anderen Thema. Mit einem Thema, das Halt gibt. Mit einem Thema, das uns zeigt, worauf es ankommt. Johannes, sein Evangelium ist wirklich anders. Die drei anderen, Lukas, Markus und Matthäus, die sind sich in vielen Passagen sehr ähnlich, aber Johannes in seinem Denken, in seiner Art zu schreiben, ist er wirklich anders. Und manchmal muss man genau hingucken, genau hinhören, von was schreibt er eigentlich? Menschen, die mit einer reichen Seele begabt sind, die viel Fantasie und meditativen Innenblick haben, werden immer bei Johannes hängen bleiben, weil er so schöne Aussagen macht. Jemand, der anfängt, logisch drüber nachzudenken, kommt bei Johannes ins Strudeln. Was macht er eigentlich? Bei Johannes kann man nicht so schön durchstrukturieren, erstens, zweitens, drittens, denn Johannes denkt sehr hebräisch. Und die Hebräer denken nicht griechisch wie wir, erstens, zweitens, drittens. Die Hebräer, die kreisen wie ein Adler in ihren Gedanken, kreisen sie über ein Thema und kommen dann mal von hier auf den Punkt und mal von dort auf den Punkt. Herrlich. Lesen Sie mal den ersten Johannesbrief zum Thema Liebe. Sie werden durcheinander kommen. Immer wieder Liebe von allen Seiten. Und ich habe einen Kollegen, der hat gesagt, ich habe mal probiert, den ersten Johannesbrief durchzupredigen. Nach dem 7. Mal Liebe bin ich in Ohnmacht gefallen. Johannes, aber es lohnt sich, das Evangelium in seinem Ton zu lesen und zu hören. Bei Johannes geht's los ohne Krippe und ohne Stroh. Das ist Lukas. Lukas, der Arzt, der mag es gerne handfest, der berichtet über Geburten und über Kinderschreien, über Windeln und was dazugehört. Johannes ist anders. Ein steiler Einstieg bei ihm. Er fängt an, über den Sinn, über den Anker, über das Leben insgesamt Gedanken zu machen. Johannes fängt am Anfang an, das aber ganz philosophisch und ohne Krippe und ohne Stroh. Johannes ist für mich der 4 Evangelisten, der am stärksten den Blick von oben hat. Er beschreibt Gottes Souveränität und Gottes Herrlichkeit. Und wir können das gesamte Evangelium des Johannes lesen aus diesem Blickwinkel heraus, dass hier beschrieben wird, wie souverän, wie herrlich und wie groß Gott ist. Bei Johannes ist auch Jesus am Kreuz nicht ein Opfer, sondern der Herr, der vom Kreuz herunterruft, ich bin am Ziel, es ist vollbracht. Johannes, derjenige, der den Blick von oben aus Gottes Sichtweise auf die Geschichte Jesu am deutlichsten zeigt. Und ich möchte Sie jetzt einladen, hineinzusteigen in den kreisenden und von oben her schreibenden Johannes. Johannes Evangelium Kapitel 1, die Verse 1 bis 18. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Noch alles klar? Das ist Johannes. Herzlich willkommen. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Nun trat ein Mensch auf. Er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam als Zeuge. Sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Er selbst war nicht das Licht. Sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Das Licht, das in die Welt kommen sollte. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch menschliches Wollen noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Auf ihn wies Johannes die Menschen hin. Er ist es, rief er. Von ihm habe ich gesagt, der, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart, er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Das war sozusagen die Weihnachtsgeschichte nach Johannes. Im Anfang war das Wort der erste Gedanke heute Morgen. Im Griechischen steht da Logos, en arche en helogos. Im Anfang war das Wort. Logos, da klingelt doch was, ist doch logisch. Logos, da kommt unser griechisches Konzept her von Logik, von Sinn, Konzept. All so etwas kann dieses Wort bedeuten. Am Anfang war das Wort und im Griechischen hat diese Bedeutung, ist die Bedeutung des Wortes Wort eben eine sehr reiche. Da geht es um das wirkliche Wort, da geht es aber auch um den Sinn, da geht es um Konzept, da geht es aber auch um Licht und Erleuchtung. Das, was wirklich trägt, was wirklich den Menschen ein inneres Konzept gibt, das war am Anfang da, von Anfang an. Johannes spricht hier in seiner typischen Art etwas verschwurbelt. Er spricht von einem philosophischen Konzept, Logos, das Wort, aber verbindet dieses Konzept im weiteren Gedankenlauf seines Textes mit einer Person, mit Jesus Christus. Dieser Sinn, dieses Wort, dieses Konzept ist Fleisch und Blut geworden. Ach, manche Männer können sich noch dunkel erinnern, nicht? Wisst ihr noch, als man das Buch las, Liebe ist? Und es wird dann so beschrieben, was Liebe alles ist und wie Liebe sein kann und was man tun muss und wie das funktioniert. Und im praktischen Teil geht es dann ums Kinderkriegen und solche Dinge. Ach, das ist aber alles sehr theoretisch. Erst dann, wenn Mariechen vor einem steht, boah, da hat Liebe auf einmal Hand und Fuß, Herzschlag und all so etwas. Vielleicht auch noch andere Dinge, die kommen dann später. Versteht ihr, man kann über manche Dinge viel reden. Ja, Liebe kenne ich mich aus, habe ich ein Buch von gelesen. Aber erst dann, wenn ein Mensch, der einem sympathisch ist, wenn ein Mensch auf einen zukommt, dann bekommt man ein ganz anderes Gespür von Liebe. wenn Gott über Sinn spricht, wenn Gott über Lebenskonzept spricht, wenn Gott über ewige Prinzipien spricht, dann möchte er das mit uns nicht nur theoretisch tun, sondern er zeigt sich in seinem Sohn. Und da bekommt all das Hand und Fuß. Und so sagt Johannes, Gottes Idee, den Menschen Sinn und Licht zu geben, den Menschen ein Wort zu geben, das wirklich trägt, ein Wort, an dem sie sich wirklich festhalten können, ein Konzept, nach dem sie wirklich ihr Leben gestalten können. Diese Idee hatte ich von Anfang an. Und diese Idee war aber auch von Anfang an, sagt Gott, mit seinem Sohn, mit meinem Sohn Jesus Christus verknüpft. Von Anfang an. Ihr Lieben, so kommt Johannes in seinen philosophisch kreisenden Gedanken dazu und sagt, von Anfang an gibt es einen Sinn und ein Konzept fürs Leben. Und von Anfang an hatte das mit Jesus zu tun. Der hat sogar die Welt miterschaffen und miterfunden. Das, was Johannes so schön philosophisch verschrobelt sagt, ist ein Affront für alle, die das zuerst gelesen haben. Die Juden kamen mit diesen Gedanken nicht klar, denn sie kannten den ersten Satz mit einem anderen Inhalt. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, das kannten sie aus dem ersten Buch Mose. Da war nicht von Jesus die Rede, da ging es um Gott, den Schöpfer. Und Johannes verknüpft jetzt genau diesen Gedankengang mit Jesus. Am Anfang war auch schon Jesus dabei. Das ist ein Gedanke, der Juden durcheinander bringen kann. Aber es ist auch ein Affront für alle, die hellenistisch, griechisch, humanistisch, gebildet, forscherisch und wie auch immer unterwegs sind. Denn das sagt, von Anfang an gibt es da was. Bevor du warst, gibt es ein super Konzept. Und bevor du da warst, gibt es einen, der all das in seinen guten Händen hält. Im Anfang ist Jesus, das Wort, der Sinn, der Sohn Gottes. Ihr Lieben, das kann auch eine Beleidigung für uns alle sein. Für alle Menschen, die den Eindruck haben, eigentlich müsste ich doch der Mittelpunkt sein. Ich gestalte mein Leben. Ich bestimme, wer und was ich bin. Mir gehört mein Leben, meine Existenz. Ich entscheide selber, wo es lang geht. Ja, ihr Lieben, Gott wagt es, uns da zu begegnen, uns zu konfrontieren, uns zu sagen, nee, Freund, du bist nicht der Mittelpunkt des Universums. Und übrigens, du, Freundin, auch nicht. Am Anfang steht was ganz anderes. Am Anfang steht Gottes Idee vom Leben. Und diese Idee vom Leben hat Hand und Fuß bekommen in Jesus Christus. Er ist, wie wir es eben gesungen haben, der Anfang und das Ende, der Anker in der Zeit. Das kann schon mühevoll sein für alle, die denken, mit unserer humanistischen Bildung, mit Abitur 1,0 oder jetzt kann man, glaube ich, sogar 0,9 machen. Ist mir immer ein Rätsel gewesen, wie das sein kann, wie man noch, aber das scheint jetzt zu gehen. Ich habe halt nur Abitur in Hessen vor 40 Jahren. Das ist so viel wie erweiterter Hauptschulabschluss von der Wertigkeit. Also, egal mit was für Bildung, humanistische Bildung, naturwissenschaftlich drauf, das kann ein Affront sein, dass Gott herkommt und sagt, pass mal auf, vor allem Forschen, vor allem Denken, vor allem ist meine Idee vom Leben und die hat Hand und Fuß bekommen, in Jesus Christus. Das kann ein Affront sein, aber es kann auch eine Befreiung sein. Das kann auch eine enorme Befreiung sein, zu begreifen, ich muss mir den Sinn des Lebens nicht aus den Rippen schwitzen. Ich muss nicht die Liebe erst neu erfinden. Ich muss nicht alles neu denken. Und da, wo ich am Ende bin, ist nicht alles am Ende, nur weil ich am Ende bin. Sondern da gibt es einen, der sagt, von Anfang an bin ich dein Sinn, bin ich deine Liebe, bin ich dein Leben. Es kann eine Riesenbefreiung sein, zu begreifen und zuzulassen, dass eben nicht alles nur schwarzer oder grauer Nebel oder dunkles Loch ist oder was auch immer, oder dass das Beste, was man sagen kann, nur ist, man kann nichts Genaues sagen. Es ist eine Befreiung zu begreifen, dass man was sagen kann, dass es da Wort und Sinn gibt, Jesus Christus. Und genau das ist es, was Johannes in seinem Evangelium uns Menschen nahelegen möchte. Den Juden, den hellenistisch Denkenden, den logisch Denkenden, den biologisch Denkenden oder auch den unlogisch Denkenden, es gibt Sinn. Am Anfang war der Sinn und dieser Sinn war von Anfang an mit Gott verknüpft. Es ist Jesus Christus. Deswegen der zweite Gedanke, dieser Sinn, von dem Johannes spricht, ist mit Gott verknüpft. Und Johannes beschreibt Gott als den Schöpfer, als den Herrscher, macht aber deutlich, das war nicht nur Gott der Vater, das war Jesus Christus, sein Sohn, von allem Anfang an mit dabei. Jesus, der Sinngeber. Jesus, der Schöpfungsgeber. Der Sinn des Lebens, der Sinn unserer Welt ist von Anfang an mit Gott verknüpft. Für die einen ein Affront, für die anderen eine Befreiung. Ich muss immer wieder schmunzeln, wenn ich an das alte Plakat denke, das in den späten 60er Jahren im Ruhrgebiet anlässlich einer großen kirchlichen Aktion geklebt wurde. Das Thema hieß damals: An Gott kommt keiner vorbei. Das gesamte Ruhrgebiet von Essen bis Wanne-Eickel war damit plakatiert: An Gott kommt keiner vorbei. Die fußballhistorisch Interessierten wissen, dass es damals einen Linksaußen gab, der Flanken schlug, wie es seitdem niemand mehr konnte. Reinhard Stanley Buda. Flügelstürmer bei Schalke 04. Ich muss allen Hertha-Fans sagen, ja, es gab eine glorreiche Zeit von Schalke 04. Das waren die frühen 20er und die späten 60er. Reinhard Libuda, eine Legende der Fußballspieler im Ruhrgebiet, und auf diesen Plakaten "An Gott kam keiner vorbei, kommt keiner vorbei" hat damals ein Witzbold noch vor der Zeit von Graffiti mit Filzstift drunter geschrieben: Außer Stan Libuda, weil der so gut dribbeln konnte. Pfiffig. Es ist pfiffig, das da hinzuschreiben, aber doch verkehrt. Da kannst du dribbeln, wie du willst. Da kannst du denken, wie du willst. Da kannst du auch verzweifelt sein, wie du willst. Da kannst du auch hochmütig sein, wie du willst. Letztendlich, sagt Johannes, an Gott kommst du nicht vorbei. Er ist der Sinn von Anfang an. Er ist derjenige, der die Mechanismen des Lebens, die Mechanismen des Denkens, der all das, was Leben, Welt und Sinn ausmacht, erfunden hat. Und er möchte uns das nahebringen in Fleisch und Blut durch seinen Sohn Jesus Christus. Deswegen der dritte Gedanke: dieser Ewige, der von Anfang an war, in dem Sinn und Wort, Konzept und Leben vereint sind, kommt uns auf unserer Straße entgegen. Gott macht eine Ansage, so schreibt Johannes, eine Ansage durch seinen Namensvetter Johannes den Täufer, der einige Jahre vor Jesus auftrat und in der Wüste anfing und rund um Jerusalem anfing zu verkündigen: Da kommt einer. Gott macht eine Ansage: Mein Sohn kommt. Gott macht diese Ansage, damit wir nicht an ihm vorbeilaufen. Denn Gott möchte nicht nur der Verborgene, der Ewige bleiben. Er möchte nicht nur das geheimnisvolle Etwas bleiben. Die wiederum Älteren von uns erinnern sich vielleicht an Heinrich Böll, Dr. Murks gesammeltes Schweigen, wo ein armer Radioredakteur, damals gab es noch Radio und Hörspiele und solche Dinge, und man hat nicht nur irgendwelche Dschungelsoaps geguckt, sondern man hat am Radio gesessen und Geschichten gehört. Und eine dieser Hörgeschichten handelte davon, dass ein Sprecher des Wortes zum Sonntag so ganz voller Ehrfurcht gar nicht mehr wusste, wie er überhaupt noch über Gott sprechen sollte. Der Allmächtige, das schien ihm doch noch zu klein. Und dann hat er gesagt: Eigentlich können wir über Gott gar nichts mehr sagen. Er hatte aber schon in sein Manuskript reingeschrieben: Allmächtiger. Und jetzt bat er den armen Rundfunkmitarbeiter Felix, das waren noch Zeiten, als es noch Tonbänder gab, überall, wo Allmächtiger stand, das mit Schere rauszuschneiden. und die Schnipsel in einer Blechbox zu sammeln. Und überall da, wo er vorher was von Gott gesagt hatte, waren einige Sekunden Schweigen. Dr. Murks gesammeltes Schweigen. Ja, das war ein echter Murks. Und Gott möchte eben nicht so verborgen bleiben, dass wir gar nicht wissen, wie sollen wir von ihm reden. Wir können nur in irgendwelchen Blasen von ihm reden oder am besten schweigen, weil wir über Gott nichts sagen können. Nein, Gott möchte, dass wir ihn kennenlernen, dass wir ihn begreifen, dass wir ihn entdecken. Er möchte, dass wir ihn kennenlernen, wie er wirklich ist, wie er drauf ist, was er denkt, was er fühlt, was er mit uns und dieser Welt vorhat. Der Logos, der Sinn, das Wort soll nicht nur irgendein philosophischer Überbau bleiben, wo man nett drüber nachdenken und philosophieren und vielleicht meditieren kann. Nein, Gott möchte, dass wir ihn kennenlernen, möchte in unser Leben rein. Er möchte uns begegnen. Deswegen kommt Jesus auf diese Welt. Er, der das Wort war, kam in das Seine. Er trifft sich mit uns auf unserer Seite der Straße. Deswegen so handgreiflich. Deswegen erst ein Herold vorneweg, da kommt er. Er kommt uns auf unserer Seite der Straße entgegen. Will heißen, er begegnet uns da, wo wir sind. Er begegnet uns in unserem Denken, in unserer Art des Lebens. Es ist lange her, ungefähr kurz nach Stanley Buda. Ich war noch im Studium. Campus für Christus, so eine Organisation an der Uni damals, die viel davon hielt, sich nicht nur bei Facebook zu treffen, das gab es damals noch gar nicht, sondern sich miteinander zu treffen. Da musste man sich immer verabreden. Verabreden, das war ja früher eine echt schwierige Sache. Da musste man noch miteinander reden, man konnte nicht einfach so ein Ding schreiben. Das Blöde war auch, was einmal verabredet war, war dann verabredet. Das war dann gesagt. Du hattest dann oft keine Chance mehr, irgendwas hinzukriegen. Und ich habe mich mit einer Frau verabredet, also rein dienstlich. Und wir wollten gemeinsam von Gießen nach Marburg fahren. Tolle Sache. Ich war der, der fast ein Auto hatte, es waren R4. Und sollte sie dann mitnehmen. Und sie sagte, in der und der Straße, da treffen wir uns, an der Tankstelle. Ja. Und was habe ich gemacht? Ich war da, pünktlich sogar. Damals war ich ja noch jung, da kam ich immer noch pünktlich, also nur 10 Minuten zu spät, aber ich war da. Ich war da und stand an dieser Tankstelle und wartete. Und wartete und dachte, Mensch, jetzt habe ich der Birgit extra schon 10 Minuten Zeit gegeben, pünktlich zu sein. Das war mein Gedanke von Höflichkeit. Man muss den Frauen eine Chance geben, pünktlich zu kommen. Deswegen, und sie hat die Chance nicht genutzt, also warte ich noch ein bisschen. So stand ich da in dieser Straße, an dieser Tankstelle und wartete. Viertelstunde, halbe Stunde, dachte ich, naja gut, hier lernst du was über Frauen. Dreiviertelstunde, Stunde. Nach einer Stunde wurde ich langsam unruhig. Viertelstunde später wurde ich langsam sauer und bin dann gefahren. Einen Tag später kriegte ich einen Anruf. Eine ziemlich saure Birgit. Wo warst du? Ich sage, an der Tankstelle, wo du gesagt hast. Ich war an der Tankstelle, du warst nicht da. Ich sage, vielleicht war ich 10 Minuten zu spät. Er sagte, ich habe eine Stunde auf dich gewartet, du warst nicht da. Die Lösung des Ganzen, wir haben dann miteinander eine Ortsbegehung gemacht. Gleiche Straße, dazwischen ein Hügel, Marburg. Hier eine Tankstelle, Hügel, da eine Tankstelle. Sie stand da, ich stand hier, wir sahen uns nicht und warteten uns beide die Beine in den Bauch. Ihr Lieben, genau so ist Gott nicht. Er kommt zu unserer Tankstelle. Er kommt da, wo wir sind. Gott wird Mensch. Jesus Christus kriegt Hand und Fuß. Er geht hinein nach Jerusalem. Er geht hinein in das Denken und Fühlen der Menschen. Gott trifft uns da, wo unser Leben stattfindet, nicht irgendwo hinter verschwurbelten philosophischen Hügeln. Der Ewige kommt in diese Welt, kommt in deine und meine Welt. Und deswegen endet Johannes diesen Gedankengang mit der fröhlichen Idee, wir dürfen alle seine Kinder sein. Wir müssen nicht Philosophen werden, wir müssen nicht lernen, kreiselnd zu denken wie Johannes selbst. Wir dürfen einfach Gottes Kinder sein, ganz einfach. Gewissermaßen uns von der Ewigkeit küssen lassen. Der Ewige bleibt nicht der Verborgene. Er kommt auf uns zu, er nimmt uns in den Arm, er begrüßt uns. Hier bin ich und schön, dass du auch da bist. Allen, die ihn nicht abgelehnt haben, die nicht gesagt haben, du bist ein Affront für mein Denken und Glauben. Alle, die es zugelassen haben, dass er ihnen auf ihrer Seite der Straße entgegenkommen kann. Alle, die ihm vertraut haben, durften seine Kinder sein, sich von der Ewigkeit, von dem Ewigen küssen lassen. Kinder ist ja eine feine Sache, ne? Ich mag das Buch, es ist niemals zu spät, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben. Kindsein ist was Schönes, also wenn es richtig gemacht wird. Ne? Auch Kindsein will gelernt werden. Fröhlich vertrauen zu können, die Welt mit staunenden Augen zu betrachten, einfach hinzugucken. Ich mache Sie schon mal so richtig aufmerksam auf unseren nächsten Gemeindebrief. Erscheint nächste Woche. Viel spannender als Dan Brown, hat auch ein anderes Thema. Geht nächste Woche los und da geht es um Kinder, um Kindergottesdienst, um Kinder in unserer Gemeinde, mit Kindern lernen, von Kindern lernen. Kind sein, eine tolle Sache. Die Welt mit staunenden Augen betrachten und vertrauensvoll sich an der Hand eines Älteren festhalten zu dürfen, sich vertrauensvoll flüchten zu dürfen in die Arme eines Menschen. Jemand, der mal gefragt wurde, was er am Kindsein am meisten vermisst, antwortete: Es ist nicht die elektrische Eisenbahn, es ist nicht das Toben und Spielen, es ist, dass ich nicht mehr so einfach auf dem Schoß eines Menschen Trost finden kann. Genau das gehört zum Kindsein dazu. Sich auf einen Schoß flüchten zu dürfen, in den Armen eines Menschen Ruhe finden zu können. Und alles, alles ist gut. Und genau das ist es, was Gott seinen Menschen anbietet. Du darfst mein Kind sein, sagt Gott. Du darfst das Licht des Lebens nochmal ganz neu erblicken. Du darfst Kind sein in meinem Namen. Du darfst Jesus vertrauen und ganz neu das Leben entdecken. Und dann wirst du auch entdecken, dass bei Jesus zwei Dinge zusammengehören, die wir so schlecht zusammenkriegen. Gnade und Wahrheit. Da sehe ich Menschen auf mich zukommen und ich kenne ja den Satz von früher noch, dass jemand sagt, wenn er mich sieht, wie siehst du denn heute aus? Inzwischen habe ich viele Menschen kennengelernt, die total höflich sind. Die sagen nicht mehr, wie siehst du denn aus? Die sagen zu meinem Aussehen gar nichts. Oder manche sagen, ach, du siehst aber gut aus. Und da merke ich, das war gnädig. Das war echt gnädig. Aber war es auch die Wahrheit? Dann müsste ich sagen, Mensch, hast du einen komischen Geschmack. Das würde ich natürlich auch so nicht sagen. Ich würde sagen, oh, du hast auch guten Geschmack. Das ist dann wieder gnädig von meiner Seite. Verstehen Sie, was ich sagen möchte? Wenn wir die Wahrheit sagen, kommen wir oft an unsere Grenzen. Und wir tun uns schwer, die Wahrheit auszudrücken. Und manchmal hat jemand nur die Wahrheit gesagt und ein anderer war doch sehr verletzt. Wahrheit und Gnade sind für uns zwei Konzepte, die ganz schwer zusammenpassen. Deswegen können wir mit dem Konzept Gnade auch so schlecht umgehen. Wahrheit, das geht schon mal. Ich habe doch jetzt mal die Wahrheit und es ist mir egal, was die anderen denken und so. Faust auf den Tisch und mal einen Punkt gesetzt. Also das schafft der eine oder die andere schon. Gnade, da haben wir so einen verschrobelten Gedanken von Gnade ist so ein bisschen schwammig und Gnade ist so, ach komm, ist nicht so schlimm, ja, du hast doch noch Marmelade im Gesicht, aber ist nicht so schlimm, können wir wegwischen und so. Das ist alles so ein bisschen, aber Gnade im Sinne des Wortes ist was anderes. Gnade, so wie Gott sie versteht, ist, dass Gott sagt, ich kenne die Wahrheit über dich von oben bis unten, von Kopf bis Fuß, von Herz bis Popo. Ich weiß alles, was dich bewegt. Ich weiß, was in dir sitzt. Ich kenne dich. Und ich habe dich trotzdem oder genau deswegen lieb. Das ist Gottes Gnade. Ich kenne dich. Ich weiß, wie du drauf bist und ich weiß, wie du dran bist. Und genau deswegen öffne ich meine Arme ganz weit für dich. Nicht irgendwie verschwurbelt, nicht irgendwie fälschlich und süßlich, sondern ganz echt. Ich kenne deine Probleme, ich kenne auch deine Nöte, ich kenne auch deine Fehler. Aber ich sage Ja zu dir in vollem Bewusstsein. Gnade und Wahrheit, Jesus bringt das zusammen. Deswegen kann er auch die Liebe Gottes den Menschen verkündigen und anschließend geht er ans Kreuz und sagt, weil so vieles über Kreuz liegt in dieser Welt, weil so vieles von Gottes guten Gedanken durchkreuzt ist, ziehe ich das alles auf mich und auf mein Kreuz und bringe die Wahrheit und die Liebe Gottes mit Gnade zusammen. Und er zieht sich all den Schmutz und all die Fehler auf sich, zieht meine dreckigen Klamotten an und deine dreckigen Socken noch obendrauf. Gnade und Wahrheit. Jesus bringt zusammen, was zusammengehört. Deswegen bringt er auch uns und Gott zusammen. Ihr Lieben, wir dürfen Kinder sein. Das ist das, was Johannes am Schluss sagt. Bleibt für uns. Weihnachten ist nicht vorbei. Die Kerzen sind weg, der Baum ist abgeschmückt. Die Girlanden sind verrückt und weg damit. Aber Weihnachten, das Licht ist in die Welt gekommen, das geht weiter. Genau davon erzählt Johannes. Es gibt dieses ewige Licht. Es gibt diesen ewigen Sinn. Diesen Sinn, der aus einer anderen Welt kommt, der himmlische und ewige Dimensionen hat. Und dieser Sinn verknüpft sich in Jesus Christus mit uns. Und wir dürfen unseren Anker finden, indem wir die offenen Arme Jesu für uns annehmen. Indem wir ihm vertrauen, dürfen wir Gottes Kinder sein. Ganz einfach. Spannend, drüber nachzudenken, wo stehen wir denn? Ein Affront, was Johannes da sagt, oder eine Befreiung? Offene Arme Gottes, eine nette Idee oder eine erfahrene Realität? Jesus auf meiner Straßenseite des Lebens oder ganz weit weg? Ich lade Sie ein, einen Augenblick still zu werden, vielleicht über diese und ähnliche Gedanken nachzudenken. Einen Augenblick still zu werden, bevor wir dann gemeinsam in ein Lied einsteigen.